Erich Mühsams Tagebücher. Golem fand am Sonntag, letzten Sonntag, am 18. eine Lesung statt. Und zwar war das von dem Verbrecherverlag organisiert, wobei der Herr, der da vorgelesen hat, ich weiß nicht genau, der ist freischaffender Autor, glaube ich, einfach gewesen und hatte Einblick in die Tagebücher in den 80ern bekommen.
Ja, schon.
Schon in der DDR, ne?
In der Deutschen Demokratischen Republik, genau. Hatte er schon Einblick in die Tagebücher über Mikrofilm, die ihm aus der SU zur Verfügung gestellt wurden, die damals bis dahin unter Verschluss standen, und man konnte dort damals das Leben von Erich Mühsam quasi von 1900, keine Ahnung, 11 ja, oder so nachvollziehen. Und er plant nun ein großes angelegtes Projekt, nämlich diese Tagebücher in von Jahr zu Jahr zu veröffentlichen, das, was ein richtiger Gewaltakt ist, ein richtiger Kraftakt, der kaum von einem Verlag geschultert werden möchte. Die fürchten alle finanzielle Risiken und so. Ja. Bis auf den Verbrecherverlag aus Berlin. Die sagten, wir machen da bestimmt keine Mark mit, aber auf jeden Fall finden wir das besser, als wenn es gar nicht gemacht wird. Und so ist schon die erste Ausgabe erschienen und die umfasst die Zeit in, jetzt musst du mir helfen,
ja, ich glaube,
Lübeck, glaub ich.
Ja, die ganz frühen Anfangsjahre.
Apothekerlehre und so.
Ja, genau, als er in der Apotheke seines Vaters noch lernte zuerst, und dann ging es ja in andere Richtungen.
Ja. Er hat
keinen Bock gehabt auf all dem Kram.
Sei es drum, der Leseabend fand im Golem statt, unten am Hafen, am Fischmarkt, so rum,
ja, cool. Ja, genau.
Wo früher das Headbangers Ballroom war oder der Headbangers Ballroom. Und es wurde von einem, ich sag jetzt mal Schauspieler, wirkte auf mich so wie ein Schauspieler, wurden die Texte verlesen, das war ganz schick. Und ein runder Abend.
Ja, genau. Was ich aber auch noch erwähnen wollte, was ganz fantastisch ist, dieser Herr, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß, der diesen Einblick bekommen hatte, der veröffentlicht diese Texte im Internet. Und hatte damit auch schon angefangen. Und deswegen war das relativ uninteressant für viele Verlage, weil er quasi die Bücher schon veröffentlicht. So. Und der Verbrecherverlag hatte dann aber gesagt, so ja, aber passt ja auch irgendwie, und veröffentlichen wir trotzdem. Also ihr könnt im Internet, wenn ihr Erich Mühsam Tagebücher eingibt, ich weiß jetzt gerade die genaue Webadresse nicht, aber dann könnt ihr auf jeden Fall auf der Seite schon ganz viel lesen.
Diese Lesung aus dem Golem.
Guten Abend, liebe Hamburger. Ich freue mich, dass ihr so viele seid. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Jetzt sind wir ein bisschen mit Lampenfieber behaftet hier, aber ich hoffe, wir werden das überwinden. Ich erzähle ein bisschen zu Erich Mühsam für alle, die noch nicht so viel über ihn wissen, und erzähle ein bisschen zu dem Tagebuch, und der Philipp liest zwischendurch, oder er liest einiges aus dem Tagebuch 1910 und 11, und ich schätze so nach anderthalb Stunden mit einer Pause dazwischen sind wir damit durch. Fragen sind dann auch willkommen oder auch zwischendurch, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt.
Ja,
gute Idee. Ein bisschen vorneweg. Wie alle wissen, Erich Mühsam, einer der bedeutendsten deutschen Anarchisten, der lebendigsten, der schrägsten, der am lebendigsten gebliebenen, kann man sagen. Ich beschäftige mich seit mehr als 30 Jahren mit ihm verlegerisch, habe in der Zeit festgestellt, dass Erich Mühsam immer mal in Vergessenheit geriet, und nach ein paar Jahren plötzlich war er wieder da. Da gab es eine frische Generation junger Menschen, die fanden Erich Mühsam plötzlich wieder wichtig und haben ihn neu gelesen. Und das kam in Wellen und das kommt auch immer wieder. Und ich glaube, wir haben mit dieser Edition hoffentlich eine neue, oder wir beobachten das, eine neue Welle ausgelöst. Hat sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit gefunden, die Edition. Das ist nur der erste Band. 14 sollen folgen. Und ich hoffe, das Interesse bleibt genauso stark, wie es jetzt bei dem ersten Band schon geworden ist. Also Erich Mühsam, Jahrgang 1878, in Lübeck aufgewachsen, hatte einen strengen Vater, wie wir gleich hören werden, und kam im Jahr 1900 nach Berlin und wurde quasi per Beschluss oder per Geburt Anarchist. Er hat gesagt, ich war Anarchist, bevor ich wusste, was dieses Wort bedeutet. Er legte sich seine äußere Erscheinungsweise zu, die er auch ein Leben lang beibehielt, und sprang hinein in diese anarchistische Existenz. Das war für ihn vor allem Aufenthalt in Bohemkneipen oder auch in Kaschem. Das heißt, er lernte reden, er lernte sich streiten, er lernte agitieren, er lernte mit einfachen Leuten umgehen, mit interessanten Reichen und was weiß ich. Er hatte keine Vorurteile, er redete mit allen und er versuchte, sie alle auf seine Seite zu ziehen, auf die Seite des Anarchismus. Das machte er 10 Jahre lang. Er erwarb sich einen Namen als Dichter, als Satiriker und auch als Bohem-Erscheinung, als Bohem-Figur in Berlin, München, Wien, in Ascona, reiste bis Italien, Paris und so weiter. Nach 10 Jahren aber kam eine Zäsur, er kam ins Gefängnis wegen eines kleinen Sprengstoffattentates, das nicht er begangen hatte, aber jemand, der seine Gruppe in München besucht hatte, die Gruppe Tat. Im Gefängnis hatte er Zeit, Tagebuch zu schreiben, und es entstand ein erstes Tagebuch aus dem Gefängnis. Und da entdeckte er in sich schon eine gewisse Notwendigkeit, sich selbst Rechenschaft zu geben, sich selbst zu organisieren, und entdeckte diese Form, jeden Tag was hinzuschreiben, als eine Form, seine vielfältigen Aktivitäten zu bündeln. Nachdem er 10 Jahre lang sich in alle Richtungen verteilt und verzettelt hatte und sehr stark erholungsbedürftig geworden war, seine Geschwister beschlossen, er müsste eine Kur machen. Sein Blutdruck war sehr schlecht und er rauchte zu viel, er trank zu viel Kaffee. Er kam in die Schweiz, also in ein Sanatorium, und dort langweilte er sich so, dass er sich ein Heft kaufte und anfing zu schreiben. Parallel hat er die Tagebücher von Varnhagen gelesen, dem Publizisten des Vormärz, 100 Jahre zurück, 80 Jahre etwa zurück. Und die interessierten ihn sehr, diese Tagebücher, weil dieser Varnhagen was Interessantes machte. Er schrieb sehr persönlich über sich und gleichzeitig aber kriegte er die gesellschaftlichen Verhältnisse, die politischen Verhältnisse in Preußen in den Blick. Und daraus entwickelte er eine Haltung, in der das alles zusammenfloss. Das hat Mühsam begeistert. Und ein paar Tage später fing er auch so an zu schreiben, kann man sagen. Er hatte eine Haltung gefunden plötzlich, die im Tagebuch aus dem Gefängnis noch nicht vorhanden ist. Dort schreibt er eher so von der clownesken Seite her, was er mit den dummen Vollzugsbeamten alles so anstellt. Da merkte er aber, das ist mir nicht genug, ich muss eine Haltung, ich muss eine Perspektive entwickeln. Er schrieb also, und ein paar Tage nachdem er, oder ein 2-3 Wochen nachdem er dieses Tagebuch begonnen hatte, schreibt er sich sein Grunderlebnis von der Seele, und damit fängt jetzt die Lesung an.
Château Douai, Freitag, 2. September 1910. Meines Vaters 72. Geburtstag. Das Datum weckt in mir Gefühle, die fernab sind von kindlicher Freude und fröhlicher Mitfeier. Bei allen guten Gefühlen, die ich mir noch für meinen Vater erhalten habe, bei allem Respekt vor vielen Zügen seines Charakters, bei aller Sympathie, die wohl im Blut liegt, bei allem Mitleid an den mancherlei Nöten, die er trägt, an denen selbst, zu denen ich Ursache bin, das Gefühl der Dankbarkeit, das noch im Empfinden des Kindes gegen die Eltern als das Natürlichste gilt, ist mir völlig verloren gegangen. Wenn ich mich frage, wofür soll ich ihm danken, so fällt mir in der Tat nichts weiter ein, außer der Tatsache, dass er mich gezeugt hat, und die Gedanken, die sich hieran anschließen, sind so bitter, dass sie mir Franz Morsche Betrachtungen nahelegen. Wahrhaftig, dass er mich ernährt hat, erhebt ihn, der es ohne Not konnte, nicht über andere Menschen, nicht über arme Tagelöhner, die viele Kinder von Hunger schützen und liebend betreuen. Dass er mir einige Schulbildung ermöglichte, solange bis ich selbst mich voll Ekel aus der Schule davonmachte, das ist kein Grund zu Dankgesängen. Tat er es doch gewiss nicht, um mich zu dem zu machen, was ich werden wollte und musste, zu dem, was ich ward. Es steigt etwas wie Hass in mir auf, wenn ich daran zurückdenke. Wenn ich mir die unsagbaren Prügel vergegenwärtige, mit denen alles, was an natürlicher Regung in mir war, herausgeprügelt werden sollte. Man kannte meine Neigung, Bücher zu lesen. Nie erhielt ich welche geschenkt, und als man dahinter kam, dass ich nachts heimlich aufstand, an den Bücherschrank der Eltern ging und mir die Werke Kleists, Goethes, Wielands, Jean-Pauls herausholte, da verschloss man den Schrank und nahm mir die einzige Möglichkeit, meine tiefe Sehnsucht zu befriedigen. Geld bekam ich nie in die Hand. Als ich es mir dadurch erschwindelte, dass ich vorgab, hier und da Schreibhefte, Bleistifte und so weiter zu gebrauchen, da wurde ich in der grauenhaftesten Weise geschlagen. Ich denke mit wahrem Grauen an die Tage, wo ich herumschlich, angstvoll auf die versprochenen Keile zu warten. Denn mir war für ein so schreckliches Verbrechen, dass ich 20, 30 Pfennige unterschlagen hatte, denn mein Vater drückte sich in solchen Fällen gern möglichst juristisch aus, eine dreifache Auflage von Prügeln zudiktiert worden. Das heißt, ich hatte an 3 Tagen hintereinander mich zum Empfang der Strafe zu melden. Etwas Haarsträubenderes an viehischer Grausamkeit ist wohl nie ausgesonnen worden, und ich war wohl 12, 13 Jahre alt, voll kindlicher, erwachender Sehnsucht und tiefer empfindend als andere Jungen. In der Schule war ich faul wie die Sünde. Nie kam jemand auf den Gedanken, dass ich, dessen Gewecktheit eine leichte Auffassung jeder bemerken musste, falsch angefasst wurde. Hätte ich verständnisvolle Lehrer, womöglich Privatlehrer gehabt, ich hätte gern mit Hingebung gelernt. So wurde ich nur immer gehauen und gestraft, gestraft auch seelisch damit, dass ich nie teilnehmen durfte an Ausfahrten oder anderen Vergnügungen der Geschwister, gestraft durch geringschätzige Behandlung und wahrhaft raffinierte Mittel, ein kindliches Gemüt zu kränken. Und dabei stets der Stolz des Vaters auf seine Erziehungsmethode, der Stolz dieses Mannes, der nicht erkennen konnte, dass seine Kinder nicht alle gleich geartet waren, dass 3 so waren, wie er sie haben wollte, brav, fleißig, gehorsam und nur ich aus der Art schlug. Alles immer in der besten Absicht, in wahrhaft gutem Bestreben für mich. Und ich ging hinaus und hielt mich schadlos für alles durch ausgelassene Streiche, durch alle möglichen Erfindungen des Unfugs, und immer wieder gab's Strafen und Tadel, und das Lernen wurde mir zum Ekel und das Leben so früh schon zum Überdruss. Und immer wusste ich doch dabei, wer ich war. Stets fühlte ich den Erlesenen in mir, den, dem unter allen Großes vorbehalten war. Einmal, da mag ich wohl an 15 Jahre gewesen sein, vertraute ich nur in Andeutungen meiner Mutter, wie ehrgeizig ich sei, und mir schien damals, als verstände sie mich und glaubte mir. Aber sie war eine schwache Frau, und der Vater führte unbedingtes Regiment im Hause und war ihr selbst absolute Autorität. So ließ sie es geschehen, dass er mich mit seiner fürchterlichen Erziehungsmethode nach Schema F misshandelte. Als ich Quartaner war, sollte ich Musikunterricht haben. Das Instrument durfte ich selbst wählen und wählte das Cello. Ein Vierteljahr hatte ich Stunden, dann aber brachte ich ein schlechtes Zeugnis heim und es hieß, die Musik halte mich von den Schularbeiten zurück. So wurden die Cello-Stunden eingestellt und ich kann bis zum heutigen Tage kein Instrument spielen. So strafte mich mein Vater für ein schlechtes Zeugnis fürs ganze Leben. Dann machte ich den dummen Streich, der meine Relegation aus der Untersekunda zur Folge hatte. Herrgott, waren das Tage zu Hause! Wie ein Verfemter wurde ich angesehen, und als ich dann einmal in den Ferien zu Hause war und kam von einem Lachswerkkonzert erst um 21:45 zurück, da machte mir mein Vater selbst die Korridor auf und empfing mich, den 18-jährigen Menschen, weil ich eine Viertelstunde zu lange ausgeblieben war, mit einer schallenden Ohrfeige. Die brennt mir heute noch im Gesicht, wenn ich daran denke. Ach, und später... Ich wollte Schriftsteller werden, berichtete ich meiner Mutter, als ich glaubte, ich würde es in der Apothekerlehre nicht mehr aushalten. Tränen, Begütigungen, Aufregungen. Schließlich hieß es, gut, mach dein Gehilfenexamen, dann darfst du Schriftsteller werden. Die Mutter starb. Um den Vater in seinem Gram nicht zu kränken, gab ich meiner Schwester Margarete das heilige Versprechen, bis zum Examen würde ich mich von aller Literatur und allen Interessen, die mich bewegten, fernhalten, bis zum Gehilfenexamen. Ich hielt das Versprechen. Was es mich gekostet hat, kann kein Mensch ermessen. Ich machte auch das Examen. Dreiviertel Jahre darauf tat ich, was ich tun wollte und musste. Ich ging nach Berlin als Gehilfe und sprang von dort aus heraus, in die neue Gemeinschaft. Jetzt war ich Schriftsteller. Mein Vater in Verzweiflung. Er wollte mich aushungern. Gott sei Dank war ich stärker. Bis jetzt, 10 Jahre lang, bin ich Sieger geblieben in dem Kampf. 100 Mark gibt er mir monatlich. Gibt er mir? Ach, nachdem er mir das 5- bis 6-fache genommen hat. Als ich mündig wurde, ließ er mich den Verzicht auf die Zinsen des großväterlichen Erbes unterschreiben, weil es Unrecht sei, dass dem Vater diese Erbschaft zugunsten seiner Kinder entzogen sei. Konnte ich, als ich das unterschrieb, ahnen, in welche Not ich dadurch kommen würde? Gewiss, mich trifft an vielem selbst die Schuld. Wäre ich wie andere Leute ohne Sentiment für den Vater, ich hätte längst prozessiert, wäre längst zu meinem Erbteil gekommen. Müsste ich mich später auch aus dem väterlichen Reichtum mit dem Pflichtteil begnügen, das wird immer noch mehr sein, als all meine Freunde haben, meine besten Jugendjahre wären mir nicht verkümmert und versauert worden. Nun sitze ich da, mit 32 Jahren, immer noch von heute auf morgen in Angst, wovon leben? Immer noch ohne eigene Wohnung, ohne Aussicht, dass es bald besser wird. Soll ich dem Vater den Tod wünschen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Sentimentalitäten, die mich daran hinderten. Am Ende bin ich jung und habe zwar nicht mehr das Leben, das ist verfuscht, hoffentlich aber doch noch wertvolle Strecken des Lebens vor mir und viele Arbeiten, zu denen ich Muße und Freiheit von Not und Entbehrung brauche. Er aber hat alles hinter sich. Schon hat sich das Alter bei ihm mit einer gefährlichen Herzschwäche gemeldet. Davon ist er wieder gesund geworden. Was ich ihm heute wünsche, ist ein heiterer Beschluss des Lebens, aber kein langes Verweilen mehr. Einmal aber, vor dem Ende, möge er noch in einem klaren Moment einsehen, wie viel Vorwurf und Strafe, die er mich hat kosten lassen, ihm für seine Erziehungsmethode gebührt. München, Donnerstag, der 22. September 1910. Ich wohne in der Pension, in der ich mit Ulden vor einigen Monaten den Haifischtee verfasste. Akademiestraße 9. Ulden bewohnt das Zimmer neben dem, in dem ich dies schreibe und das man mir für heute provisorisch gegeben hat. Morgen kriege ich ein besseres. Ganze Pension 130 Mark. Teuer genug. Gott sei Dank zieht Ulden in diesen Tagen aus. Es ist nicht angenehm, Bekannte, die einem nicht recht nahestehen, so auf dem Halse wohnen zu haben. Ich werde chronologisch da fortfahren, wo ich gestern innehielt. Von der Konditorei aus, wo ich die gestrige Notiz dies Heft schrieb, ging ich Abendbrot essen und geriet in ein Lokal, in dem jener blöde Rechenkünstler saß, der einmal in die Torgelstube kam, mir scheint, er heißt Dr. Brückli, ein Kerl, der 7 5-stellige Zahlen nach einmaligem Hören vor- und rückwärts und in jeder Reihenfolge auswendig nennt, addiert, multipliziert und ähnliche mnemotechnische Scherze treibt. Er zeigt gegenwärtig in Luzern seine Künste. Ein grässlicher Esel, dessen Gesamtintelligenz bei der Hypertrophie der einen Gehirnsphäre, in der die Mathematik lagert, natürlich völlig minderwertig ist. Ich war froh, als ich das kulturwidrige Monstrum los war und ging zu Losch, wo sich etwa 10 Kameraden versammelten. Losch war von seinem Schneidertisch, von dem aus er mir am Tage mit überkreuzten Beinen seine Vielseitigkeit dargetan hatte, heruntergekommen und schimpfte nun auf dem Fußboden stehend auf alle Oxodoxen. Ich musste an Juden Pauls Tabula Rabula denken. Aber bei aller Einbildung und Torheit, ich habe diese Art Menschen doch recht gern. Auch Jakob Losch ist ein Prachtkerl mit so viel Anständigkeit des Empfindens, so viel Gerechtigkeit und Menschenliebe, wie man sie wirklich nur bei Anarchisten findet. Ich sollte aus meinen Versen vortragen. Und außer mir gab auch Frau Losch einige Rezitationen zum Besten. Es war rührend, wie die einfache Frau mit ihrem breiten oberbayerischen Dialekt die Hände verlegend an der Schürze drehend, ohne eine Spur von Talent, McKays unschuldig verurteilt sprach, diesen temperamentvollen, aber doch künstlerisch schwachen Monolog eines, der von der Gesellschaft zum Verbrecher gemacht wurde. Sie geriet sichtlich in Erschütterung bei ihrem Vortrag und mich ergriff das Gedicht bei diesem ganz kümmerlichen Hersagen mehr, als hätte es keins gesprochen. Bierbaums weißer Maulwurf folgte. Daran, dass dieser Vortrag einfach komisch auf mich wirkte, erkannte ich wieder, wie viel stärker Dichter McKay ist. Auch dann noch, wenn sich Bierbaum einmal zum Sozialsatiriker erhebt. Ich musste eine ganze Menge Gedichte zum Besten geben. Zum Schluss gab es noch eine ausgiebige Diskussion, in der ich den Genossen noch einmal klar zu machen suchte, dass es eine Unmöglichkeit sei, gleichzeitig dem Sozialistischen Bunde und einem Arbeiterverein anzugehören, dessen Beiträge der Sozialdemokratischen Partei zugute kämen. Auch bekämpfte ich die leider auch von Landauer geförderten Pläne mancher Genossen, jetzt schon mit einer Siedlung zu beginnen. Nur keine Konzessionen, lieber nichts als Kompromisse. Gegen 11 Uhr brachten mich alle in die Stadt hinunter und ich schlief im Hotel Einhorn für 2 Franken recht gut. Heut früh dampfte ich von Luzern ab, nachdem ich in aller Frühe einen lustigen Stammbuchvers gemacht hatte. Von Landschaft war wenig zu sehen. Der Himmel überall trübe, tief bewölkt und neblig. Dabei plumpe, unschöne, zusammenhangslose Berge. Ich weiß nicht, was die Menschen daran so berauschend schön finden können. Sie versperren mir den Ausblick und beleidigen mein Bedürfnis nach harmonischen Gebilden. Weiter nichts. Ein Trost auf der Reise war die Fahrt über den leider auch schwer verhängten Bodensee, der in seiner Weite und Mächtigkeit meine ganze Liebe hat. Dort sind die Bergzüge am Platze. Sie schließen aneinander an und stehen nicht unverschämt direkt vor der Nase. Uli, die ich telefonisch verständigt hatte, begrüßte mich zärtlich am Bahnhof. Sie sieht angegriffen aus. Ich war mit ihr im Café Wittelsbacher Passage und aß mit ihr in der neuen Börse Abendbrot. 5 Mark schenkte ich ihr in bar. Dann mietete ich mich hier ein. Nun ist es bald Mitternacht. Ich will schlafen gehen. Einige Bemerkungen, die ich gern noch über die letzten Zeitungsneuigkeiten gemacht hätte, muss ich bis morgen aufschieben. Vor allem über den Verlauf des Sozialdemokratischen Parteitags in Magdeburg. Dass Josef Kainz in Wien gestorben ist, sei nur registriert. München, Dienstag, der 27. September 1910. Ich bin tief empört und diese Gemütsstimmung danke ich natürlich wieder der lieben Familie. Da bringt mir das Mädel einen Brief meines teuren Bruders ans Bett, in dem er mir nun die gnädige Bereitschaft der Geschwister kundgibt, mir monatlich je 25 Mark Zuschuss zu gewähren. Schön. Sehr schön. Aber da man ja nie wissen kann und damit das Geld auch ausschließlich für mich verwendet wird und weil es ja so sehr wichtig ist und auf das ich das geschwisterliche Opfer nun auch ganz würdige und anerkenne, soll der Monatswechsel nicht an mich, sondern direkt an die Pensionsmama geschickt werden. Natürlich nur die 130 Mark, die die Pension kostet, die anderen 45 Mark an mich. Diese neueste geschwisterliche Liebesleistung übertrifft doch wieder alles Dagewesene. Ich muss mich also, um das Almosen zu verdienen, sogar mit dem 100-Mark-Wechsel, den ich bisher bedingungslos bekam, unter Kuratel begeben. Aber natürlich, Onkel Leopold schrieb gleichzeitig eine Postkarte, ganz ausschließlich zu meinem Besten. Natürlich, das ist ja gerade das Abscheuliche, dass alles, was zu meinem Besten an mir geschieht, so ekelhaft entwertet wird, dass mir niemals die Möglichkeit zu einer dankbaren Stimmung gegen meine Wohltäter gegeben wird. Ich werde noch einen Vermittlungsvorschlag machen, das Einsenden der Pensionsquittung anbieten, aber schlimmstenfalls muss ich natürlich auch diesen Trank schlucken. Ich muss bei Gott das Alter meines Vaters teuer bezahlen. Gestern war ich mit Uli auf der Oktoberwiese. Ein kolossaler Betrieb. Es mögen wohl an 100.000 Menschen da gewesen sein. Ich bin gern, wo sich die Menge drängt. Der hässliche Einzelne wird dann so unpersönlich und hilft zur Schönheit einer gewaltigen Ganzheit. In ein paar Buden sahen wir menschliche Monstrositäten. Einen jungen Menschen von 2,30 Meter Länge, der zwei winzige Zwergmenschen vorführte, die doch recht widerlich wirkten, besonders als sie mit unmöglichen orangen Couplets über ihre eigene Misswachsenheit vortrugen. In einer anderen Bude zeigte man einen Kerl, halb Mensch, halb Kamel. Dies galt indessen nicht für seine Intellektualität, sonst hätte man kaum gewagt, ihn als Außergewöhnlichkeit zu demonstrieren, sondern für seinen Körperbau. Er hatte nämlich Beine und Füße, die von einer gelbbraunen Hornmasse überwachsen waren, ganz von der Farbe von Kamelbeinen. Sonst waren die Beine recht gut gebaut und auch von einem Huf war keine Rede. Interessiert hätte mich, wie weit dieser Überzug reichte, besonders ob die Genitalien normal waren. Aber bis etwas über die Knie reichte keusch ein Hemd. In derselben Bude sehen wir dann einen Automatenmenschen. Das war ein puppenhaft angestrichenes, schandhässliches Wesen, das breitbeinig, unbeweglich und mit verglasten Augen dastand, auf die Faxen des Konferenciers hin groteske Bewegungen mit den Armen und Oberkörpern vollführte, genau wie aufgezogen, marschierte wie die Blechfigürchen, die man laufen lassen kann, kurz, man war durchaus im Zweifel, ob es ein Mensch oder ein Automat war, und der starre Ausdruck der Augen, der auch als ein Stab bis dicht davor und darüber hin und her bewegt wurde, unbewegt blieb, benahm fast jeden Zweifel, dass es sich um eine Maschine handelte. Nach einigen belebenden Fissematenten des Dompteurs jedoch bekam das Instrument plötzlich Bewegung, klappte die Augen auf und zu, verbeugte sich und erklärte höchst selbst, dass er jetzt Ansichtskarten verkaufen werde, was er auch tat. Dann stellte er sich wieder breitbeinig hin, klappte die Augen zu einer blöden Starrheit hoch und war wieder Puppe. Die abgegebene Erklärung, dieses Monstrum sei der einzige Mensch, der fähig sei, sich aus eigenem Willen selbst zu hypnotisieren, ist natürlich Unsinn. Die Kunst des Mannes besteht darin, dass er die Augenmuskeln beherrscht, um jedes Zwinkern abstellen zu können, ferner, dass er die Glieder steif und automatisch zu bewegen vermag. Zudem ist er so vortrefflich ekelhaft geschminkt, dass die Illusion einer Wachsnachbildung völlig erreicht wird. Was für Existenzen! Ich fragte mich nachher, was wohl einst aus solchen Menschen wird, die durch körperliche Vorbildung zu Ungeheuern wurden, wenn die Jagd nach dem Brot kein Erfordernis einer schuftigen Gesellschaftsordnung sein wird. Ob sie auf ihre Missratenheit so eitel sein werden, dass sie sich doch zur Schau stellen werden? Und ob die Menge auch dann noch gierig hinunterlaufen wird, wo solche Monstren zu sehen sind? Wer kann das entscheiden? Ich muss mich schütteln, wenn ich dergleichen gesehen habe, um den eklen Eindruck loszuwerden. Die vielen schütteln sich auch, aber sie empfinden ein Grauen, das einer Art Wollust verdammt ähnlich ist. Abends suchte ich die Torgelstube auf. Als ich an dem Stammtisch trat, wo ich Grumpenberg mit etlichen fremdaussehenden Herren sitzen sah, wurde ich plötzlich von einem Tisch hinter mir angerufen und sah dort zu meiner großen Freude Alexander Moisi sitzen. Ich begleitete ihn, da er eben im Fortgehen war, bis vor seine Wohnung. Am Donnerstag will er mir für die Wiederholung der von Reinhard inszenierten Aufführung des Ödipus von Sophokles in der Musikfesthalle der Ausstellung ein Billett reservieren lassen. Ich freue mich sehr darauf. München, Donnerstag, der 29. September 1910. Es ist etwas Erfreuliches aus der Zeitgeschichte zu vermerken. In Berlin haben große Zusammenrottungen von Arbeitern und Frauen stattgefunden, die mit den Streikbrechern bei einem Moabiter Kohlenarbeiterausstand Händel gesucht haben. Es ist zu Schießereien gekommen, die Menge hat das große Polizeiaufgebot angegriffen. Eben fährt, wie zur Illustration der freudigen Gefühle, die mich angesichts der Volksenergie beseelen, unter großem Gepränge an der Spitze laut blasend eine berittene Musikkapelle, eine Batterieartillerie unter meinem Fenster vorbei, ein endloser Zug von Kanonen und Pferden, deren Rasseln und Trappeln meinen Schreibtisch erschüttert. Das Volk bleibt gaffend stehen. Es scheint sich ein wenig Gedanken darüber zu machen, mit wessen Geld, zu wessen Schaden und auf wessen Knochen diese Mordinstrumente entladen werden könnten. Gott sei Dank, der ekle Zug ist vorbei. Also in Berlin hat es richtige Straßenrevolten gegeben. Eine Kirche wurde von der Menge gestürmt, es wurde aus den Fenstern geschossen. Frauen haben in ihre Häuser eindringende Polizisten, die unter persönlichem Kommando des bemerkenswerten Polizeipräsidenten von Jago stehen, angegriffen. Eine warf solchem Burschen eine brennende Petroleumlampe an den Kopf. Kurzum, einmal ein deutlicher Beweis, dass sich auch deutsche Proletarier nicht mehr alles bieten lassen. Grauenhaft ist der Gedanke an die Strafprozesse, die den Exzessen folgen werden. Es wird viele Jahre Zuchthaus geben und natürlich macht die liberale Lumpenpresse vom Schlage der Münchner neuesten Nachrichten schon jetzt scharf. Aber trotzdem, man kann von solchen Vorfällen ermutigt werden, wieder Vertrauen fassen zu den guten freiheitlichen Instinkten des Volks. Besonders beglückend ist die Lehre, die sich aus der Tatsache ergibt, dass die Arbeiter so hoch über ihre Führer hinausgewachsen sind, dass sie es wagen, ihren jämmerlichen sozialdemokratischen Leithammeln diese Unannehmlichkeit zu bereiten. Wieder bestätigt sich mir, was ich immer wusste, dass die Berliner Arbeiterschaft die beste, männlichste, selbstständigste und freiheitlichste in Deutschland ist. München, Sonntag, der 2. Oktober 1910. Jetzt habe ich glücklich das Zimmer in dieser Pension, in dem ich bleiben werde, und für die nächsten Tage steht mir die peinliche Aufgabe bevor, meine unzähligen Köfferchen und Kartons auszupacken. Denn ich will mich hier einrichten, als ob ich jahrelang wohnen bleiben sollte. Ist erst alles in Ordnung, dann hoffe ich, wird auch wieder rechte Arbeit in Gang kommen. Landauers Artikel im neuen Sozialist befriedigt mich sehr, wenn ich ihn auch nicht überall unterschreiben möchte. Er konzidiert meinen Absichten über die Freiheit in Sexualdingen mehr, als ich je erwartet hätte, und schränkt die maßlosen Schimpfereien des Tarnowska-Artikels sehr ein. Seine Verteidigung der Ehre präzisiert er dahin, dass unter Ehe auch Vielehe oder Gemeindeehe verstanden werden könnte. Ferner gibt er die Entwicklung der Geschlechtlichkeit auf alles seelische Erleben zu, mithin auch in den Freundschaften von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Was er aber noch gegen meine Auffassung aufrecht hält, fasst er in die versöhnlichste Form, zum Beispiel in die Frage, ob wir denn die Freiheit der verantwortungslosen Lust überhaupt vertragen würden. Kurzum, ein sehr lieber, verständiger Artikel, in dem fast etwas wie Reue über den früheren durchklingt. Ich bin sehr froh, keinen Groll mehr gegen diesen Freund tragen zu brauchen. Sehr gute Worte findet Landauer in der gleichen Nummer zu den Moabiter-Streikunruhen, die noch immer nicht ganz beendet zu sein scheinen. Das haarsträubende, stupide und viehische Verhalten der Polizei wird in ruhigen Worten kritisiert und der Verdacht angedeutet, dass die ganze merkwürdige Sache von Drahtziehern bewirkt worden ist, die nach einer Wahlperiode zur Besänftigung des durch Steuern, Teuerung und die Verfahrenheit des öffentlichen Dinge aufgebrachten Bürgertums suchen. Sehr wahrscheinlich. Dumm und teilweise sogar infam ist das Verhalten der sozialdemokratischen Presse den Vorgängern gegenüber. So treffend der Vorwärts manches vorbringend, was sich gegen das brutale Losschlagen mit Säbeln auf Greise, Frauen und Kinder richtet, so falsch ist es, wenn er die Ursprünge dieser Krawalle dem Mob und Janhagel zuweist. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass gerade die Arbeiter in sehr berechtigter Wut gegen die Streikbrecher, die unter dem Waffenschutz der hohen Polizei ihr jämmerliches Geschäft verrichten, vielleicht unter Drohungen protestiert haben. Es heißt, ernste Vorgänge entwürdigen, wenn man sie um zweifelhafter taktischer Vorteile willen unernst hinstellt. Der Vorwärts, von dem Münchner sozialdemokratischen Revolverblatt rede ich nicht, stände würdiger da, hätte er von vornherein jeden Angriff auf die Arbeiterverräter und die bezahlten Verbrecher in Schutzmannshelm gutgeheißen. Hätte ich nur den Varnhagen noch hier. Ich möchte so gern die Urteile dieses Konservativen über die Berliner Schutzmannschaft zitieren, die er gleich bei deren Entstehen fällte. Frieda hatte mir vorgestern erzählt, dass der Baron Rechenberg in Ascona im argen Dilemma sei. Er fürchtet bald zu sterben und möchte keinesfalls seine schoffle Familie als seine Erben wissen. Deshalb sucht er nach einer irgend möglichen Frau. Ich sagte sofort, die Gräfin. Gestern war die Gräfin nun bei mir, um Adieu zu sagen. Sie ist leider dauernd nach Berlin gezogen. setzt ihr die Sache auseinander und das Ergebnis war, dass ich noch gestern Nachmittag einen Brief an Rechenberg abschickte, in dem ich ihm mitteilte, dass ich ihm eventuell helfen könne. Natürlich nannte ich ihm keinen Namen. Bedingung wäre, dass sie keine Geschlechtsgemeinschaft mit ihm zu haben brauchte und ihre volle Freiheit hätte. Es kommt nur darauf an, was er ihr für Garantien bieten kann. Möglicherweise könnte er den kleinen Rolf adoptieren, so wäre ihm auch der Wunsch nach einem Kinde erfüllt. Ich wäre sehr glücklich, wenn die Geschichte gelänge. Dem braven, taubenversoffenen Kerl wäre sein Lieblingswunsch erfüllt und er könnte ruhigen Gemüts eingehen und die liebe, feine, tapfere Gräfin käme endlich aus den schrecklichen Geldsorgen und Abhängigkeiten heraus.
Es handelt sich um Franziska zu Reventlow, möchte ich nur kurz einwerfen.
Freilich, der jüdische Anarchist als Ehehelfer zwischen Grafen und Baronen hat etwas sehr Komisches. Das soll mich indessen nicht hindern, was Gutes zu stiften. Schade, jammerschade, dass die Gräfin von München fort ist. Sie wird mir oft fehlen. München, Montag, der 3. Oktober 1910. Sollen diese Tagesaufzeichnungen für mich selbst als Erinnerungsstützen Wert haben, so müssen sie ehrlich sein, die notierten Ereignisse niemals fälschen und für mein gegenwärtiges Erleben wichtige Vorgänge nicht verschweigen. Die Rücksicht darauf, dass die Notizen einmal publiziert werden könnten, darf nichts entscheiden. Steht schon manches in diesem Heft, was die Veröffentlichung in den nächsten Jahrzehnten sowieso ausschließt, so werde ich mich auch nicht abschrecken lassen, Sachen einzutragen, die die Drucklegung zu meinen Lebzeiten und vielleicht noch lange darüber hinaus überhaupt verbieten. Ob sich in 80 oder 100 Jahren mal jemand findet, der meine Tagebücher der öffentlichen Mitteilung für wert halten und herausgeben wird, kann ich nicht wissen. Niemand, der aus dem Tagesgeschehen und Erlebten heraus Notizen schreibt, kann deren Kulturdauer ermessen. Über den Wert von Tagebüchern entscheidet nicht das Talent des Verfassers, denn die Zusammenhangslosigkeit der Bemerkungen hindert doch die Entstehung eines literarischen Meisterwerks, sondern der Rhythmus der allgemeinen und persönlichen Ereignisse, die registriert werden. Also, ich will ehrlich sein, soweit ich es von mir selber nur kann, und ich will auch nicht vor einer Entblößung meiner Geschlechtlichkeit Halt machen. Mit dem Stubenmädel hier habe ich seit heute Nacht ein richtiges Verhältnis. Bisher hatten wir uns nur geküsst. Gestern hatte sie Ausgang und ich führte sie auf die Oktoberwiese, die heute geschlossen wurde, und nachts kam sie zu mir ins Zimmer. Es stellte sich die überraschende und merkwürdige Tatsache heraus, dass das 20-jährige Mädchen noch unberührt war, und so habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Deflorierung vorgenommen. Und nicht minder merkwürdig ist, dass das gute Kind rasend in mich verliebt ist, ja, sich, wie sie mir beichtete, auf den ersten Blick in mich verliebt hat. Bei mir, ich glaube daran sicher zu sein, ist von Verliebtheit gar nicht die Spur vorhanden. Das Mädchen rührt mich mit ihrer wilden Zärtlichkeit. Ich bin daran so wenig verwöhnt. Es rührt mich umso mehr, als ich doch wirklich bei Frauen dieser Art sonst ganz abfalle und mir immer eingebildet habe, es gehöre schon eine ungeheure Differenziertheit dazu, wenn eine Frau zu mir in zärtlichen Empfindungen aufglühen kann. Die Kleine ist niedlich, aber keineswegs schön. Sie küsst prachtvoll und drückt sich alle Augenblicke zu mir ins Zimmer, um es tun zu können. Für mich hat dies Verhältnis den Reiz der Neuheit und noch manchen anderen Reiz. Nur, dass sie Frieda heißt, ist greulich. Dieser Name hat in meinem Leben eine zu köstliche Bedeutung, als dass ich ihn für ein neues Erlebnis anwenden könnte. Ich werde für die Kleine schon einen Namen erfinden müssen, aber froh bin ich, dass ich endlich einmal und doch hoffentlich für längere Wochen sexuell versorgt bin.
Ich würde jetzt ein bisschen zu den Tagebüchern sagen. Das Thema Liebe, die Jagd nach Liebe, spielt eine Hauptrolle in diesen Tagebüchern, unverhältnismäßig stärker, als es jetzt hier zum Ausdruck kommt. Es nimmt streckenweise die Form einer Manie an oder einer Besessenheit. Andere Themen, die ihn sehr stark beschäftigen, sind die Kontakte, die Besuche in den Kneipen von, also den Bohemkneipen von Schwabing, das Café Stefanie, die Torgelstube und noch andere Lokale, in denen Heinrich Mann, verkehrten Wedekind, Meiering, Roda Roda. Man findet die Namen dann alle dort. Mühsam liebte den Umgang mit diesen Koryphäen der Literatur und auch mit den Schauspielern, die abends aus den Vorführungen kamen und sich dann in die Torgelstube setzten und zusammen mit den schönen Schauspielerinnen, hinter denen Mühsam natürlich auch her war. Das sind Themen, die unter anderem oder die vor allem in diesen Tagebüchern vorherrschen. Es kommen auch andere, also seine Probleme, Geld zu kriegen. Diese Zuteilung von Geld durch den Vater empfand er als schwere Demütigung. Obwohl er Wert legte auf diese Abhängigkeit, denn das enthob ihn der Mühe, arbeiten zu gehen oder selber Geld zu verdienen. Das heißt, er brauchte das Geld eigentlich, um pokern zu können, um Schach spielen zu können, gegen Geld, das gehörte dann, oder Domino, und die Frauen zu beglücken, denn ganz umsonst war das ja alles nicht. Das aber alles zusammen macht sein Erleben aus und er saugt es in sich auf und er braucht das Tagebuch oder benutzt das Tagebuch, um das alles so, wie er es erlebt, festzuhalten, nicht nach irgendwelchen Hierarchien, nach der Bedeutung, sondern so, wie es ihm in den Kopf kommt, kommt es wieder raus und landet auf dem Papier und fügt sich dann zu so einem Tageseintrag zusammen, der völlig bunt gemischt ist, aber am Ende ist der Tag von Erich Mühsam rund. Das heißt, er hat ihn zu Ende gebracht, er kann schlafen gehen oder er kann in die Kneipe gehen. Und das ist die wichtige Funktion, die das für ihn hat. Er schafft sich jeden Tag selbst, also die Person, die er selbst ist, die schafft er, indem er es aufschreibt. Es reicht nicht, dass sein Erleben alles um ihn herum und in ihm selbst stattfindet. Es muss diese Form finden. Und es findet tatsächlich eine Form, wenn man diese Sätze hört. Das sind fließende Sätze, die sind alle flott auch hingeschrieben, die sind nicht ausgedacht. Es gibt kaum Verbesserungen in diesem Text. Wenn man die Handschrift sieht, kann man im Internet übrigens tun. Er hat sich kaum verbessert, er hat sich kaum vergaloppiert in diesen Sätzen. Es ist alles ein fließender, es fließt aus ihm raus und es entsteht dann die Person Mühsam. Und man fragt sich, was das für eine Person ist. Wir hatten ja gehört, er ist Anarchist. Was er hat sich auch gefragt, wie lebt eigentlich ein Anarchist? Ein Anarchist besteht ja nicht aus Kampfaktionen, aus Taten und aus Thesen und Rhetorik, sondern er ist ja auch ein Mensch, der all dies, was er nach außen kundgibt, in sich entwickeln muss. Das heißt, er muss ja die Haltung, er muss ja wie ein Anarchist leben. Aber wie lebt ein Anarchist? Diese Frage musste er sich stellen, hat er sich gestellt. Er war ja sozusagen, er musste dieses Anarchistsein nicht täglich praktizieren, sondern er war ja schon einer. Aber er lebte trotzdem genauso wie andere. Er musste alles tun, was die anderen auch taten, aber er tat es auf andere Weise. Und dieses Anderssein musste er artikulieren, um es sozusagen zu einer Haltung zu bauen. Und das ist der wesentliche Ansatz, das wesentliche Motiv, vermute ich, dazu, dass er sich tatsächlich dazu brachte, jeden Tag dieses Tagebuch zu schreiben, was ja für ihn auch eine Leistung war, weil er ein spontaner, flatterhafter Mensch war. Aber dieses Tagebuch wurde für ihn zu einer Art Lebensmittelpunkt. Er hat also eine anarchistische Lebenshaltung versucht aufzubauen. Das war deshalb notwendig, weil er als Anarchist ja die bürgerliche Moral, die christliche Moral, das öffentliche Bewusstsein ablehnte. Das war ja alles sozusagen von bürgerlichem, von feudalem Denken beherrscht. Und er wollte ja gerade was dagegen setzen. Er wollte ein neues Denken, einen neuen Menschen, einen Menschen, der als Anarchist aus sich selbst eine eigene Haltung, eine eigene Weltsicht entwickelt und diese lebt und weitergibt und sozusagen andere Menschen davon überzeugt, dass es besser ist, Anarchist zu sein, um es mal jetzt ein bisschen einfach zu sagen. Aber das war seine Grundhaltung und die musste er ja nicht nur nach außen tragen, sondern die musste er auch in sich entwickeln. Und Mühsam war insofern schon ein besonderer Mensch, weil er diesen Kampf, den wir gehört haben mit seinem Vater, diesen Erziehungskrieg, den hat er am Ende gewonnen. Das heißt, Mühsam ging aus dieser Kindheit hervor als Sieger. Er hat gelernt, er ist nicht klein zu kriegen. Die können ihn bestrafen, wie sie wollen. Er hat alle Strafen durch. Er weiß, am Ende ist er immer noch Erich Mühsam und er macht weiter. Und mit diesem ungeheuren Selbstbewusstsein, was er da aufgebaut hat, hat er dann weiter sein Leben aufgebaut, weitergeführt. Und kommt immer wieder heraus, dass er, wenn er sich artikuliert, vor allem diese auf sich selbst beharren, dieses alles aus sich selbst, die alle Haltung und Meinungen aus sich selbst schöpfen, nicht auf andere hören, auch die moralischen Wertungen, die da im Raum stehen, die sollen für ihn nicht zählen, sondern es ist sein eigenes Ich, was zählt. Dieses eigene Ich kommt natürlich, wenn man mal ein bisschen zurückverfolgt, was er in seiner Jugend gelesen hat, da steckt zum Beispiel sehr stark Nietzsche da drin, der Zarathustra, also der Mensch, der die Welt aus sich selbst heraus erlebt und neu schöpft und dann nach außen trägt. Einerseits prophetisch, er sah sich auch ein bisschen als Prophet des Anarchismus und andererseits aber auch als jemand, der die Welt verändern will, der die Welt nach seinem Bilde schaffen will und mit einem gewaltigen Anspruch auftritt und dies aber auch im Leben leben muss, nicht nur rhetorisch. Und das ist sein Ansatzpunkt, täglich zu schreiben, was macht mich eigentlich aus, was gehört zu mir und was muss ich abstoßen. Und er sagt auch dann, es gehört alles zu mir, mein ganzes Leben, nicht nur meine politischen oder meine gesellschaftlichen Ansichten, sondern auch, was in mir passiert. Meine Geschlechtlichkeit macht mich sehr stark aus und noch vieles andere. Und all dies muss ich artikulieren, da gibt es kein Tabu, denn je mehr ich zu meinem mache, umso größer bin ich und umso weiter gespannt bin ich als Persönlichkeit. Und ich muss auch meine Widersprüche muss ich akzeptieren, ich muss sie annehmen als Teil meiner selbst und ich muss sie in mir austragen und ich muss sie aushalten. Und auch das ist Teil meiner anarchistischen Haltung. Das heißt, man liest, wie er sich selbst auch als jemanden beschreibt, der Fehler begeht, der Unsinn macht, der sich selbst sozusagen widerspricht, der sich lächerlich macht,